She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
It is the Olympics. On ski happens. Con Vincenzo Violinista and the others. Enjoy.
Mamma mia.
Herzlich willkommen. Zweite Folge Olympia-Spezial She Happens. Ihr habt es schon am etwas anderen Intro vielleicht erkannt. Heute in etwas anderer Besetzung. Namentlich sind wir zwar gleich aufgestellt. Zu den Unterschieden kommen wir gleich noch. Mein Name ist Moritz Batscheider. Ich melde mich aus München und aus Predazzo oder Tesaro, mir zugeschaltet, Vincent Geiger.
Servus.
Und aus Cortina d'Ampezzo. Jemand mit dem Namen Horn, aber nicht die Coco, sondern die kann leider nicht heute, sondern Nico Horn. Hallo.
Servus, vielen Dank, dass ich als Ersatzhorn dabei sein darf.
Das ist ein guter Folgentitel.
Ersatzhorn.
Ja, den Nico kennt vielleicht, also die Freaks unter euch kennen ihn vielleicht von unserer letzten Olympia-Berichterstattung. Da war er auch schon vor Ort, wie jetzt auch im Diensten der Zeit. Und da haben wir schon gesprochen. Nico und ich kennen uns schon eine ganze Weile von M945. Damals meine erste Reportage, die ich machen durfte, da hat der Nico mich ein bisschen betreut. Bei der deutschen Minigolfmeisterschaft am Staffelsee. Das war spektakulär.
Ja, das waren noch die großen Events, die wir gemacht haben
damals. Das waren noch die ganz großen Events, ja. So viel zur Hintergrundgeschichte. Und wenn du schon in Cortina bist, Nico, müssen wir natürlich auch da anfangen, gerade weil heute dort auch durchaus besondere Wettbewerbe waren. Der Riesenslalom der Frauen natürlich. Du warst vor Ort an der Tofana. Wie war's?
Toll war's. Vor allen Dingen für die italienischen Fans vor Ort. Ich glaube, ihr Liebling hat gewonnen. Das hat man so gemerkt. Man hat es auch unter den Fahrerinnen gemerkt. Alle haben es Federica Brignone gegönnt, würde ich sagen. Alle haben sehr nette Worte zu ihr gefunden und ihrem Comeback. Das ist ja quasi die erfolgreiche Comeback-Story dieser Winterspiele im Skifahren.
Die andere Comeback-Story haben wir ja letztes Mal schon besprochen.
Ja. Aber irgendwie schon auch interessant, dass es gleichzeitig so eine Überraschungsgeschichte ist. Aufgrund dieser Geschichte, also sie hat sich im April vergangenes Jahr bei der italienischen Meisterschaft Schien- und Wadenbein gebrochen und das Kreuzband abgerissen, ist erst seit ungefähr Neujahr überhaupt wieder im Weltcup dabei. Und insofern überraschend, wenn man sich aber die Leistung anschaut, die Federica Brignone in den letzten Jahren gebracht hat, dann eigentlich nicht überraschend. Da habe ich mir eher gedacht, ob die nicht vielleicht so ein bisschen underappreciated sogar ist auf der großen Bühne. Die ist seit 2019 im Gesamtweltcup immer in den Top 8, hat ihn zweimal gewonnen. Bei den letzten beiden Olympischen Spielen schon Medaillen. WM bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr mit großem Vorsprung schon Gold im Riesenslalom gewonnen. Also eigentlich ja schon eine ganz große.
Ja, definitiv, aber ich glaube, im Alpinen ist es natürlich auch schwierig, wenn es jemand wie Michaela Schifrin gibt. Es gibt ja immer so Stars, die überragen halt alles. Und wenn man es damit dann wieder vergleicht, ist es auch wieder schwer wahrscheinlich.
Ja, ich habe nachgelesen. Brignone hat die zweitmeisten Weltcup-Siege im Riesenslalom, aber das wird halt alles so verdeckt und erdrückt, wenn jemand so dominant ist wie Schifrin, oder? Aber ja, es war schon krass. Man hat gesehen, als sie aufs Siegerpodest gehüpft ist, ist sie mit einem Bein hochgehüpft. Mit dem anderen Bein geht's wohl noch nicht. Sie sagt auch, sie kann nicht schmerzfrei gehen. Aber für zwei Goldmedaillen im Skifahren hat's gereicht.
Das ist halt schon irre. Und vor allem war es insgesamt auch, über Lena Dürr müssen wir gleich auch noch sprechen, ein spannendes und ein wahnsinnig enges Rennen vorne drin. Und das vielleicht auch dann doch der Unterschied zu Bormio, was wir gar nicht besprochen hatten, finde ich, letzte Woche nach den Speedrennen, ist, dass man in Cortina ja im unteren Teil noch Schnee aufgeschoben hat, damit eben nicht das passiert, was bei den Männern passiert ist im Riesenslalom, nämlich dass alles super flach ist. Und die Speedfahrerinnen haben sich da noch drüber aufgeregt. So jetzt aber im Riesenslalom hat es für eine gute Show von enges Rennen gesorgt.
Also Show war es allemal, ja. Watt war bei den Herren war es schon auch Show, aber halt nicht ansatzweise so spannend.
Hat man das vor Ort, Nico, hat man das gesehen, wo die da quasi aufgeschoben haben?
Nee, habe ich nicht genau gesehen. Aber was natürlich am Ende gab, war dieser Zielsprung, der ja, glaube ich, für einen Riesenslalom jetzt nicht so gewöhnlich ist, oder? Dass man am fünftletzten Tor noch so einen Sprung hat. Der ist ja leider auch Lena Dürr zum Verhängnis geworden. Also bis dahin hatte sie ihren Vorsprung, den sie am Anfang im zweiten Lauf verloren hat, wieder zurückgeholt. Und ich glaube, 19 Hundertstel haben ihr zur Medaille gefehlt, so wie ihr vor 4 Jahren schon 19 Hundertstel zu Gold gefehlt haben, wo sie auch dann ohne Medaille heim ist. Und da, wenn sie den Fehler nicht bei diesem Sprung hat, wo sie einfach die Richtung nicht gut erwischt, dann glaube ich, sind die 19 Hundertstel da und dann gewinnt sie eine Medaille. Das hat mir schon sehr leid getan. War auch sehr, sehr geknickt danach, verständlicherweise, weil sie das, also ich glaube, sie war so überrascht von sich, wie gut sie im Riesenslalom war. Er hat eine schlechte Saison hinter sich. Riesenslalom ist ja gar nicht ihre Lieblingsdisziplin, sondern Slalom. Und war so stolz, glaube ich, wie gut es wieder gelaufen ist, aber auch einfach sehr enttäuscht. Weil sie wusste, da ist mehr drin.
Ich fand's krass zu sehen. Sie war ja, also in den Passagen, wo sie gut gefahren ist, da war sie so schnell. Also sie hat ja oben gleich mal einen ziemlich krassen Fehler drin gehabt. Und dann hat sie eigentlich schon, habe ich schon gedacht, okay, jetzt ist das Ding durch. Und dann hat sie eine gute Passage gehabt und hat er dann gleich, ich glaube, 6 Zehntel wieder gut gemacht. Also da weiß man, was eigentlich drin gewesen wäre. Da wäre mit einer fehlerfreien Fahrt vielleicht sogar Gold drin gewesen.
Und halt eben da auch, wie ihr beide ja schon andeutet, diese bisschen verrückte Gleichzeitigkeit. Einerseits diese große Überraschung, also dass die nach dem ersten Lauf bei Olympia im Riesenslalom Zweite ist, in einem Abstand, der absolut Gold hergibt, wenn der Zweite dann entsprechend sitzt. Das ist schon verrückt genug. Natürlich dann trotzdem schade, dass es so nicht geklappt hat. Wir haben noch gewitzelt vorhin, Nico, kann man vielleicht erzählen, was denn wohl passiert, wenn Lara Colturi gewinnt. Nochmal für alle, die es vielleicht nicht präsent haben, die Italienerin, die erst seit ein paar Jahren für Albanien fährt, ob dann großer Stunk gewesen wäre in Cortina.
Also jetzt kann ich erzählen, die italienischen Fans haben auf jeden Fall für sie gejubelt. Also es scheint einigermaßen verziehen zu sein.
Die Italiener hätten sie ja gerne wieder gehabt, aber Albanien hat sie nicht wieder gehen lassen. Also Italien hat eigentlich alles daran gesetzt, dass sie für Italien wieder fährt. Aber das haben sie sich leichter vorgestellt. Für Albanien ist es ja auch eine super Sache, so ein, ja schon, kann man ja schon sagen, Star zu haben.
Die kleinen Nationen. Und damit dann vielleicht doch auch noch kurz zu den Männern. Da warst du nicht, da können wir vielleicht noch mal kurz einwerfen, Nico, du bist nicht der einzige Reporter der Zeit bei den Olympischen Spielen. Ihr seid so ein bisschen verteilt. Wie viele seid ihr und wofür bist jetzt du alles zuständig?
Wir sind zu dritt. Wir haben einen Kollegen in Mailand, einen Kollegen in Bormio, der dann auch die Männerrennen bei den Männerrennen war und auch nach Livigno rüberfährt. Das kann er ja auch noch locker mitnehmen. Und ich bin in Cortina, für alles in Cortina. Und eigentlich bin ich auch noch für Predazzo und Antholz zuständig. Aber wenn man sich den Shuttle-Plan genauer anguckt, dann merkt man, dass das nicht ganz so leicht ist. Weswegen ich auch noch nicht in Antholz und Predazzo war. Vielleicht schaffe ich es mal zur nordischen Kombination nach Predazzo. Skispringen ist quasi unmöglich, weil das so spät abends, also da müsste ich dann in Predazzo bleiben. Haben wir aber noch einen freien Reporter, der da stationiert ist.
Die haben aber morgen, also am Montag den letzten Bewerb, die Springer. Dann geht's schon wieder nach Hause für die. Dann haben sie die längste Pause über die ganze Saison. Zwischen Olympia und dem Skifliegen am Kulm haben sie mal über eine Woche Pause.
Das ist bei dem Kalender, den die haben, fast schon außergewöhnlich. Da kann ich vielleicht noch offenbaren, jetzt sitzen wir drei ausgesprochene Skisprung-Fans jeweils. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Wir waren aber gerade noch beim Skifahren eigentlich. Also in Bormio war der Kollege von dir. Du hast bestimmt aber natürlich trotzdem auch mitbekommen, was da passiert ist. Eine historische Goldmedaille für Brasilien, für Lucas Pinheiro Braathen. Das vielleicht auch aufgrund der Form nicht so überraschend bei den letzten drei Riesenslaloms davor, jeweils auf dem Podium, jeweils Zweiter. Aber das war ein komisches Rennen. Das war ein ganz komischer erster Durchgang. Ich habe mit dem Sebi Holzmann währenddessen geschrieben, der hat geschrieben, eine Piste wie die Loipe bei der NOCO letzte Woche.
Also darf man es gar nicht Piste oder Loipe nennen.
Und das war halt in dem Fall, ja, frühe Startnummer, lohnt sich. Und dann war eigentlich nicht mehr viel zu machen. Ich muss sagen, das war schon komisch anzugucken. Ich finde, das hatte aus Zuschauerperspektive, das natürlich, die Athletenperspektive sich nochmal was anderes, aber aus Zuschauerperspektive hatte das nicht so viel mit so einem Riesenslalom zu tun. Vor allem, weil du vorher in den Wochen diese ganzen geilen Riesenslaloms hast. Alta Badia, Adelboden, und jetzt auch mittlerweile dieses Nachtriesenslalom mit Schlappming. Und dann das war ein bisschen komisch irgendwie zum Zuschauen. Was sagst du, Finzi?
Ich bin wirklich absolut kein Fan von Braten, aber ja, wo er dann im Ziel gestanden ist und gejubelt hat und dann so die Fans irgendwie 30 Meter weg waren und null Stimmung gefühlt, wenn man sich dann daran erinnert, an die letzten Riesenslaloms oder an Adelboden oder ja, Schladming. Also da würde ich glaube, klar, der Titel ist was ganz anderes, aber ich glaube, der Moment zum Genießen war es jetzt nicht so, wie er es schon hatte in anderen Orten.
Warum bist du kein Fan von Braten? Ist ja irgendwie ein bisschen zu too much, oder?
Ja, also ich finde halt, wenn man so aufs Geld aus ist und dann sich die ganze Zeit nur hinstellt und sagt, meine Herzensangelegenheit und nur für seine Passion und nur so ein Zeug labert, aber davor einen Verband wechselt, dass man mehr Geld verdient, ja. Finde ich schwierig und ja, ich bin einfach kein Fan von ihm. Also sportlich ist er überragend, also gewaltig. Ist ja einfach ein krasses Bewegungstalent auch und einer der besten Skifahrer definitiv, aber persönlich finde ich es, ja, mir taugt es halt nicht, wenn man so falsch ist, gefühlt.
Ich würde es nicht ganz so drastisch ausdrücken, aber mir geht es ein bisschen wie mit Lindsay Vonn. Also ich habe einen sehr großen Respekt vor der sportlichen Leistung. Und das scheinen jeweils ja auch noch recht smarte Leute zu sein. Auch der Braten, was spricht der alles? Norwegisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch spricht er auch ein bisschen. Aber die Inszenierung stört mich teilweise auch ein bisschen. Dieses, ich bin so ein Freigeist und so ein großer Denker und ich mache das alles, um irgendwie, also jetzt auch diese Erzählung mit irgendwie 200 Millionen Brasilianer müssen da auf die Wintersportkarte und I don't know, das ist alles schön und wie gesagt, großen Respekt vor der sportlichen Leistung, aber am Ende des Tages ist der, also ich habe auch Respekt vor den Moves, die er gemacht hat, das war ja sehr schlau alles. Über die Motive kann man dann wieder diskutieren, aber also ich glaube, viel besser als das, was er macht, kann man seine eigene Karriere nicht durchziehen und inszenieren. Manches ist mir aber auch von der Erzählung too much.
Ja, mich nervt halt auch immer, wenn der bekommt eine Frage gestellt, irgendwie wenn was Technisches von seinem Slalomlauf, da hat er den und den Fehler gemacht und dann antwortet er einfach irgendwelches, ja, so emotionales Zeug, was überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hat. Der hat sich die Antwort vorher schon überlegt, wie er das jetzt nochmal verpacken kann, dass das alles so total emotional und er ist nur mit seinem Herz gefahren. Und im ORF wollen sie einfach nur wissen, was er in der Vertikale da falsch gemacht hat.
Mich würde interessieren, was passiert, wenn wir dich mal so vorbereiten würden für solche O-Töne. Das wäre sicher lustig.
Ja.
Das ist der alte Klassiker. Vielen Dank für die Frage. Ich beantworte eine andere.
Ja, genau.
Der Wechsel zu Brasilien ist natürlich auch, habe ich jetzt beim Olympiasieg nochmal gemerkt, ist natürlich PR-mäßig schon auch einfach gut. Also wie oft ich darauf angesprochen wurde, so, oh, da hat ein Brasilianer gewonnen, was ist da denn los? Also, ich meine, bei Olympia kriegen halt dann auch Leute Ski-Ergebnisse mit, die sich sonst nicht damit beschäftigen. Also, ja gut, der Brasilianer ist eigentlich einer, der für Norwegen schon viel gewonnen hat. Aber erstmal sind alle so, oh, Brasilien im Skifahren, wie toll ist das denn?
Das haben wir ja auch schon diskutiert bei den Quotenplätzen. Also natürlich ist das gutes Marketing fürs IOC, aber ob das wirklich so nachhaltig ist, wenn man sagt, boah, wir haben mehr Diversität, was die Nationen angeht, weil besonders im alpinen Skisport viele Leute aufgrund einer zweiten Staatsbürgerschaft den Verband wechseln. Ob damit so viel gewonnen ist, ist eine andere Frage.
Also ich glaube, das, was der Braten gemacht hat, ist wirklich sehr, sehr gut für den alpinen Sport. Da bin ich mir ganz sicher. Vor allem jetzt durch die Goldmedaille. Wenn selbst Ronaldinho auf Instagram einem Skifahrer gratuliert. Also dann hat man schon geschafft.
Stichwort Fußball übrigens noch, da hat Lucas Pinheiro Broten für mich seine Glaubwürdigkeit verloren. Ich kann ihm nicht abkaufen, dass Bastian Schweinsteiger sein Idol ist. Das kann er mir nicht erzählen.
Ja, das war auch ganz schlecht. Aber das sind alles seine Idole.
Aber um vielleicht doch ein bisschen, nicht nur, also trotzdem große Leistung und bei diesem Rennen zu bleiben, was sonst noch schön war, Alex Schmid konnte A starten, was nicht selbstverständlich war wegen seiner Sprunggelenksverletzung vorher, und B ist er im zweiten Lauf die drittbeste Zeit gefahren. Das auch davor großen Respekt, und für die Startliste nächstes Jahr war das dann auch nicht so schlecht, da noch in die Top 15 reinzufahren. Haben wir sonst noch irgendwas zum Skifahren zu besprechen? Die Pause war jetzt leider lang, seit der ersten Folge krankheitsbedingt. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles mit abdecken müssen, aber wir haben auch noch viele andere Sachen neben alpinem Skisport.
Wenn wir nicht über Marco Odermatt reden müssen?
Ja, der ist, glaube ich, echt fertig.
Finde ich auch, hat man ihm angemerkt. Ist natürlich auch krass, so unerfolgreich waren seine Olympischen Spiele ja nicht. Für viele wäre das ein Riesenerfolg. Aber klar, man merkt halt, wenn jemand der große Dominator ist, und man hat es ihm angemerkt, er wollte halt eine Goldmedaille, mindestens eine, und die hat er nicht. Ja, ist irgendwie krass, wie halt Olympia dann ist für Sportler, oder? Das merkt man dann an so einem Beispiel.
Ich glaube auch, dass, also in seiner Situation zu sein, und er war ja schon so geknickt in Kitzbühel mit seinem zweiten Platz, weil es sein großes Ziel war, und dann kommt er da nach Bormio, und es war ja gut, aber es war halt nicht überragend, wie er es halt gewohnt war. Und selbst im Riesenslalom jetzt, das war natürlich hart, aber da hat er ja noch seine Silbermedaille, oder? Oder sogar noch. Oder war es Bronze? Silber, ja. Also natürlich, aber wenn du mit so einem Gefühl dahin fährst oder mit der Erwartung, dass du auf jeden Fall eine Goldmedaille mindestens gewinnst, dann ist es ja auch logisch, dass man sich dann nicht direkt freut. Mit bisschen Abstand wird er sich schon drüber freuen können, da bin ich mir sicher. Also da ist er, glaub einfach, ja, der ist schon ein sehr sympathischer Typ. Und also alles, was ich bis jetzt gehört habe, ich glaube, der wird natürlich, wenn man so stark ist, so ein Dominator, wenn man sich da nicht die Goldmedaille als Ziel setzt, wäre es ja auch komisch irgendwie.
Kleine Stilanekdote dazu. Ich dachte mir noch vor der Abfahrt, als man so die ersten Bilder von denen oben gesehen hat, weil ja alle andere Helme haben bei Olympia, obviously, weil keine Sponsoren drauf. Und jetzt hat zum Beispiel der große deutsche Hersteller, der euch alle ausstattet, etc., allen seinen Leuten goldene Helme verpasst. Und Marco Odermatt ist da mit einem silbernen, komplett silbernen Helm angerückt. Und ich dachte mir, okay, Understatement. Im Endeffekt war es vielleicht eine kleine Prophezeiung. Was ich aber eigentlich noch fragen wollte, Finzi, im Endeffekt jetzt doch auch mal bei dir nachgefragt, kleiner Sprung an der Stelle schon mal, weil die Situation von ihm und dir ist ja bis auf die unterschiedliche Sportart jetzt gar nicht so unterschiedlich, insofern als dass bei den Spielen vorher Gold gewonnen, dann bei den Spielen angerückt, eigentlich wieder in einer super Ausgangslage, bei ihm jetzt vorm Rennen schon oder auch ehrlicherweise im Riesenslalom noch in Reichweite nach dem ersten Durchgang, bei dir dann gerade noch auch noch mit einem guten Sprung. Und dann klappt es nicht. Wie war das jetzt bei dir?
Ja, also ich habe, natürlich war ich nicht zufrieden damit und schon auch ein bisschen enttäuscht, aber also was man jetzt vielleicht von außen da im Kopf hat und was ich natürlich auch oft hören durfte, ja, Titelverteidigung und so, aber das, also da bin ich schon so, dass ich das gar nicht im Kopf habe. Also man konzentriert sich aufs Wesentliche an so einem Tag, und das habe ich auch gemacht, ist mir auch gut gelungen, und ich habe alles, was ich machen konnte, habe ich gemacht, habe einen guten Sprung gemacht, und dann halt lief es im Rennen halt einfach nicht so gut, und ja, deswegen bin ich jetzt da jetzt nicht so komplett geknickt irgendwie, sondern ich weiß, ich habe alles dafür getan und habe alles reingelegt, aber es wollte halt einfach nicht sein an dem Tag. Und deswegen, es wäre jetzt bitterer, wenn ich irgendwie jetzt einen enormen Fehler oder so gemacht hätte oder, keine Ahnung, im Zielsprint vierter Platz worden wäre. Aber so, wenn man einfach weiß, man war einfach nicht gut genug, kann ich das auch relativ gut akzeptieren.
Macht es einen Unterschied für dich, dass du schon Olympiasieger bist? Also kannst du quasi so sagen, okay, ich bin schon Olympiasieger, meine Karriere ist eh schon toll, und kannst du dann quasi mit solchen Rückschlägen entspannter umgehen, oder ist es einfach dann bei jedem Winterspielen neu?
Ja, ein bisschen schon, aber ja, wenn man hier anreist und in guter Form ist, und bin halt auch ein Typ halt, der jetzt, ja, sich jetzt nicht hinstellt und sagt, er ist jetzt mit dem 6. Platz zufrieden. So bin ich einfach nicht, deswegen macht's natürlich einen Unterschied, wenn ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal Spiele erleben werde als aktiver Athlet. Deswegen wird es schon einen Unterschied machen, wenn ich jetzt noch kein Olympiasieger wäre. Aber jetzt aktuell macht es keinen großen Unterschied. Natürlich, irgendwo spielt es eine Rolle, weil ich, ob man jetzt 2, 3, 4 oder 5 Mal Olympiasieger ist, natürlich. Also das ist jetzt sehr plakativ. Das fragt in 20 Jahren dann niemand mehr. Aber natürlich will ich ja bei jedem Wettkampf maximale rausholen und bin hier nicht angereist, um ohne Medaille wieder heimzufahren. Aber wenn es dann so wäre, dann ist es auch so. Also ich kann nur das beeinflussen, was ich jetzt vor Ort mache. Und da, da glaube ich, dass ich aktuell da auf einem guten Weg bin. Und wenn es dann eine Medaille geben sollte, ist schön. Und wenn nicht, dann geht die Welt jetzt für mich natürlich auch nicht unter.
Und kommen gleich nochmal zu Noko, aber Nico, du musst schon noch ein bisschen erzählen. Kommen wir nochmal zu dir. Beim Finzi ist es nicht geklappt, aber immerhin, Finzi, du darfst noch starten, weil noch das IOC, die öffentliche Ablehnung des Massenstarts, noch nicht als politische Äußerung deklariert hat. Es gab aber auch einen in einer Sportart, die wir eigentlich sonst nicht in unserem Programm haben, im Skeleton, der durfte nicht starten. Und das war bisher auch so für dich, Nico, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, so die größte Geschichte, die dir so untergekommen ist in deinem bisherigen Olympiaaufenthalt.
Ja, genau. Er ging los mit Lindsey Vonn und wurde dann abgelöst von Vladislav Heraskevich, dem ukrainischen Skeleton-Piloten. Ja, krasser Typ, finde ich. Also der hat ja auch ab einem gewissen Punkt hier mit seinem Helm, würde ich sagen, Olympia wirklich in die zweite Reihe geschoben und gesagt, ich bin jetzt hier schon irgendwie als Botschafter der Ukraine, hat selbstständig eine Pressekonferenz vor den Olympischen Ringen hier im Ort in Cortina einberufen. So, ich konnte dann auch kurz danach mit ihm sprechen und er hat halt gesagt, na, er sieht es nicht ein, dass er hier eine Regel verletzt. Er erinnert ja nur an getötete, im Krieg getötete Ukrainer und Ukrainerinnen und er wird die nicht verraten. Also so, er hat immer so gesagt, für ihn ist es ein Riesenprivileg, dass er seinen Sport ausüben kann, lebt ja inzwischen auch in Deutschland, in Berchtesgaden. Die Sportler, an die er erinnern wollte, können das nicht mehr und das ist jetzt das Mindeste, was er tun kann. So hat er das immer ausgedrückt.
Und noch dazu, also jetzt kenne ich mich wirklich nicht aus dem Skeleton, aber der ist schon auch richtig gut, oder? Also der hätte da schon auch Medaillenchancen gehabt.
Fehlt mir natürlich die allerletzte Expertise, muss ich ehrlich sein, aber im Training war er sehr oft in den Top 3. Und da waren auch im Training immer die vorne, die auch am Ende vorne gelegen haben. Also ich glaube schon, er wäre jetzt auf jeden Fall nicht hinterhergefahren. Der hat schon wirklich was aufgegeben und riskiert.
Das Ganze wurde dann noch etwas skurriler, als es ein Gespräch gab von Frau IOC-Präsidentin Coventry höchstpersönlich mit Vladislav Heraskevich, nachdem sie, und danach hat sie sich weinend vor die Kameras gestellt. Muss ich sagen, von außen betrachtet eine sehr skurrile Szene. Wie hast du die Verantwortlichen, das IOC in diesem Konflikt, in diesem, wie nennt man es denn, in dieser Geschichte wahrgenommen?
Ich habe es nicht live gesehen. Ich habe es mir dann quasi am Fernsehen angeguckt, weil wir haben parallel auf Vladislav Heraskevich gewartet und seinen Helm, damit er nochmal was sagt. Und habe es mir dann angeguckt. Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck gehabt, als ob Kirsty Coventry da eine Regel durchsetzen muss, von der sie selbst nicht ganz überzeugt ist. Ich meine, eine Regel, mit der am Ende alle unglücklich sind, sodass man sogar als IOC-Präsidentin weint, vielleicht ist es dann keine gute Regel, habe ich mir gedacht. Jedenfalls wirkte sie nicht glücklich mit dem, was sie da gemacht hat. Und ja, ich frage mich immer noch, ob ich das jetzt angemessen finde, dass sie geweint hat. Einerseits glaube ich, meint sie vielleicht schon ehrlicher im Umgang mit den Athleten als ihr Vorgänger Thomas Bach. Andererseits denke ich mir halt, eine Person hat sehr viel Macht, schließt einen Sportler von seinem wichtigsten Wettkampf aus. Der Sportler hat wenig Macht, kann sich dagegen nicht wehren. Und dann weint die Person, die viel Macht hat, hinterher. Das ist irgendwie falsch rum.
Mich regt das auf, muss ich auch sagen, auf so einer gewissen Perspektive. Das ist für mich das dasselbe wie jetzt auf politischer Ebene, wenn Menschen in Ministerämtern irgendwie die ganze Zeit durch die Talkshows laufen und riesige Forderungen aufstellen, was man denn in ihrem Ressort eigentlich alles tun müsste. Und man fragt sich mal, bist du nicht in charge? So einen Eindruck hatte das jetzt auf mich als auch irgendwie gemacht. Finzi, wie geht's hier mit deiner olympischen Präsidentin?
Also ich muss sagen, ich finde, was man da jetzt politisch davon hält, ist was ein ganz anderes Thema, aber es gibt halt die Regel und dann gibt es da auch kein Aufweichen für was auch immer. Also weil, wenn das wäre ein Präzedenzfall, dann würde ja die Bühne immer wieder für politische Statements genutzt werden. Auch wenn ich das eine coole Aktion finde von ihm und das auch ja echt krass finde, was er da opfert. Aber trotzdem, wenn man sowas anfängt, dann ist ja der Sport, die Spiele sind eh schon immer viel politischer, wie sie eigentlich sein sollten. Und wenn man sowas dann noch erlauben würde, dann würde es, glaube ich, ausarten. Da bin ich mir sehr sicher. Und natürlich ist es eine harte Entscheidung, aber eigentlich ist es ihr Job, das dann so darzustellen, ohne da emotional zu werden, weil sie muss da eigentlich komplett neutral sein, meiner Meinung nach.
Also ich glaube, das muss man auch schon, so ehrlich muss man sich dann auch selbst machen. Die Message ist uns sympathisch, würde ich jetzt mal behaupten. Man muss natürlich sagen, wenn man das erlaubt, dann erlaubt man auch andere Dinge. Also dass ein neutraler Athlet aus Russland zum Beispiel auch an gefallene Soldaten oder so erinnert, ne? Weil ich glaube, jetzt in die Situation, dass das IOC am Ende entscheidet, was eine sympathische politische Message ist und was nicht, das wollen wir auch nicht. Also wenn, müsste man dann schon freie Fahrt geben. Andererseits frage ich mich halt auch, finde es interessant, was du sagst, Vinzenz, weil ich frage mich halt auch, ja, mit welchem Recht verbietet eigentlich das IOC Sportlern, eine politische Meinung zu haben? So im Grunde muss ja Vladislav Heraskevich seine Gefühle halt zu Hause lassen, sagt man ja dadurch.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, und da bist du jetzt einfach auch tiefer drin, also Grundlage für dieses Verbot ist diese Regel 50 der Olympischen Charta, die besagt, man darf keine politischen, religiösen oder diskriminierenden Aussagen irgendwie darstellen bei den Spielen, oder? Das steht im Kern da drin. Und er selber sagt ja, aber ja, ich erinnere an Freunde und drum fällt es da nicht runter. Und ich habe ehrlicherweise auch noch nicht verstanden, wie die Argumentation ist, dass es zwangsläufig darunter fällt. Gerade weil dann gestern zum Beispiel beim Skispringen Vitali Kalinitschenko gesprungen ist, der Ukrainer, der rund um die Ukraine-Flagge auf seinem Helm die bisherigen Landesgrenzen der Ukraine quasi als Form hatte, wo man in Anbetracht dieses Konflikts, wenn man auf Neutralität in Anführungszeichen achtet, auch die Frage stellen kann. Die Russen akzeptieren diese Grenzen nicht und arbeiten nach wie vor daran, die ordentlich zu verschieben, abstrakt gesprochen. Und auch bei diesen vermeintlich neutralen AIN-Athleten aus Russland, da gibt's ja auch schon die Geschichten vorher, dass die vielleicht eigentlich die Kriterien doch nicht ganz erfüllen und irgendwie Kriegspropaganda geteilt haben vorher aus Russland zum Beispiel. Und dann halt auch die Frage ist, also ich sehe das Argument von dir, finde ich auch komplett, dass halt ähnlich wie bei Dopingfällen du darfst halt keine Präzedenz schaffen, die irgendwie nach hinten losgehen kann. Aber andersrum ist die Frage, wie konsequent war man denn bisher mit dieser Regel? Und das sehe ich auch nicht so ganz, muss ich sagen.
Ja, da wird's sehr kompliziert, gerade weil es auch noch durcheinander ging alles, weil Mark Adams, der IOC-Pressesprecher, meines Wissens zuerst eben von dieser Regel 50-2, ja, keine politischen Demonstrationen, keine religiösen Sachen, politisch, was auch immer. Und hinterher hat er dann gesagt, nee, darum. Also Heraskewitsch hat es auch gesagt, dass es ihm so begründet wurde, dass er den Helm deswegen nicht anziehen darf. Und hinterher hat dann Mark Adams, der IOC-Pressesprecher, gesagt, nee, das war dann ein Fehler, wenn ich das so gesagt habe. Es geht eigentlich um die Regel 40. Und ohne die jetzt komplett durchzukauen, steht da im Grunde, also alle Sportler haben Meinungsfreiheit, nur nicht auf diesem Playing Field, also da, wo der Wettkampf stattfindet. Also du darfst irgendwie in der Mixed Zone zu den Journalisten, darfst du dich politisch äußern, aber quasi Heraskewitsch, solange er den Eiskanal runterbraust, da bitte nicht, sozusagen. Das besagt diese Regel.
Dann kann es natürlich passieren, dass der nationale Verband die Meinungsfreiheit auch außerhalb der Wettkampfstätten noch weiter einschränkt, wie bei dir, Finzi.
Nee, das ist auch international. Also das.
Ach so.
Alle, die im Olympischen Dorf sind oder im Olympischen Dorf, dürfen wohl keine Podcasts aufgezeichnet werden. Deswegen sprechen sie ja im Podcast Curious Problems immer davon, dass sie an einem Ort sind, der nicht das Olympische Dorf ist, wenn sie aufzeichnen.
Also, ich meine, das ist einerseits lustig, aber ich will jetzt auch nicht mehr als Athlet sein als der Athlet hier im Call, aber so geht's noch. Also ich meine, die Athleten sind doch hier, die Show machen. Warum sollen die keinen Podcast aufnehmen dürfen?
Ja, wenn man so anfängt, dann kann man eine ganze Folge füllen, weil die Olympischen Spiele und die Rechte von Athleten sind generell schwierig. Und auch vor allem, wenn man überlegt, was wir für einen Aufwand betreiben mit Abkleben von Sponsoren und dass auch alles ja den Richtlinien gerecht ist, das ist schon krass. Bei meinem Skihersteller muss ich sämtliche Sachen abkleben, wo eigentlich vorher gerichtlich freigegeben wurde, aber jetzt bei Olympischen Spielen doch nicht mehr. Also es ist sehr, sehr, sehr krass, was man für einen Aufwand betreiben muss. Und man muss eigentlich komplett auch alles einfach sich neu eindecken mit Material, weil einfach viele, die Logos müssen passen. Also da gibt es so viele Richtlinien. Deswegen, da könnte man sehr, sehr lange drüber reden.
Die Frage noch zu jetzt Herrn Heraskewitsch ist, ob so tragisch das sportlich natürlich für ihn und auch die Ukraine jetzt ist, wenn da jemand mit guten Aussichten und dann noch dazu unter diesen Umständen nicht starten darf. Die Frage ist aber, ob er nicht doch erfolgreich war mit seiner Mission. Er ist ja dann hierher, also nach München weitergefahren, wo jetzt an diesem Wochenende die Sicherheitskonferenz war und hat von Herrn Zelensky persönlich am Rande der Sicherheitskonferenz eine Ehrenmedaille, ich glaube Medaille der Freiheit heißt sie, der Ukraine umgehängt bekommen. Und die ganze Welt spricht über diesen Mann und diesen Helm. Und ich glaube, für viele war doch das auch das erste Mal die Realisation, da sterben auch Menschen in diesem Krieg, die wir bei den letzten Olympischen Spielen noch bejubelt haben, quasi. War er also doch erfolgreich, Nico?
Ja, das ist quasi die widersprüchliche Situation, oder? Dass das IOC mit dieser Entscheidung die ganze Message natürlich noch viel größer gemacht hat, als sie war, als wenn sie ihn einfach mit dem Helm hätten fahren lassen und irgendwie ein Verbot wäre nie im Raum gestanden, dann glaube ich, hätte man das wahrgenommen, seine Message, und hätte auch drüber geredet, aber es wäre natürlich nicht für mehrere Tage hier in Cortina das weltweit beachtete große Ding geworden. Auf keinen Fall. Insofern für seine Message ist es gut gelaufen, da war er sehr erfolgreich.
Das hat mich gewundert und da habe ich mich gefragt, ob nicht der Fachverband, also dann der der Rodel oder Skelet, ich, das ist ein eigener wieder, ich weiß es leider nicht. Aber der zuständige Fachverband und das IOC nicht vielleicht doch auch gepennt haben. Weil eigentlich, so wie man das IOC und sein Verständnis von Neutralität kennt, hätten die das ja vorher abräumen müssen. Soweit ich das mitbekommen habe, war das ja jetzt nicht keine Überraschung, sondern der hatte das ja auch angekündigt und irgendwie, es gab schon Posts von diesem Helm von dieser Künstlerin aus Kiew und der ist noch Trainings damit gefahren vor Ort. Also ich glaube, die hätten das auch vorher abräumen können und das Ganze hätte gar nicht so eine riesen Aufmerksamkeit bekommen. Ja, wie du sagst, also vielleicht aus Sicht des IOC tatsächlich kontraproduktiv. Oder alle haben bekommen, was sie wollten, bis auf den Sport, weil auch die Russen haben es ja gefeiert natürlich, dass der ausgeschlossen wurde. Es ist schon ein bisschen gruselig.
Dialektik, ja. Wie wir Philosophen sagen.
Sehr gut. Sehr gut. Wo waren wir? Wir waren in Cortina, wir waren bei diesem Eiskanal. Das heißt, du warst am Eiskanal, du warst an der Tofana. Was kann man denn sonst Tolles erleben, wenn man jetzt als Reporter in Cortina ist?
Man kann auch an den schönsten Ort hier in Cortina gehen, das alte Eisstadion, das alte olympische Stadion hier, und sich Curling angucken.
Ja.
Wovon wir jetzt natürlich alle Fans sind, wieder alle 4 Jahre, oder?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich habe mir auch schon wieder die besten Zitate aus der Kommentierung der unterschiedlichen Sender rausgeschrieben. Über Hammer und Fehlsteine und...
Und zum Punkt gezwungen gefällt mir am besten. Den Gegner zum Punkt gezwungen.
Ja.
Damit man danach den Hammer hat.
Bei uns kommt Curling gar nicht so richtig an. Also, da habe ich die letzten Spiele immer mehr davon mitbekommen. Das läuft ja gefühlt von Tag 1 bis zum letzten Tag.
Halt. Nicht nur gefühlt, es läuft von Tag minus 2 bis zum letzten Tag.
Die haben echt das krasseste Programm.
Round Robin.
Ja, aber findest du jetzt dein T0? Was kriegst du jetzt sonst überhaupt mit?
Also ich habe bei der Staffel Langlauf Frauen zugeschaut vor Ort. Das war echt cool. Vor allem ein Riesenspektakel. Sonst, der Juli ist gerade beim Skisprung bei seiner Schwägerin zuschauen, bei einem ihrer letzten Springen. Und ja, also so richtig olympisches Flair hat es ja wirklich nicht. An der Schanze schon. Also die Schanze ist halt wirklich sehr, sehr cool oder halt sehr groß und ja, schon mit vielen Ringen geschmückt. Also da kommt man nicht dran vorbei. Aber sonst ist jetzt das olympische Flair hier nicht so krass. Wir haben ja auch kein besonderes olympisches Dorf oder hier in den Orten ist ja auch nichts geboten. Also das sieht man, es gibt ein Public Viewing, aber da sind kaum Leute immer. Also von dem her ist jetzt nicht so viel. Aber klar, wir haben ja hier echt eine coole Unterkunft mit den Langläufern zusammen. Wir schauen viel die anderen Wettkämpfe zusammen an und ja, man verfolgt es natürlich schon, was an den anderen Orten passiert.
Aber halt mehr so wie beim Weltcup eigentlich, oder? Im Zimmer, am Fernseher oder so.
Ja, genau. Also es wäre wahrscheinlich, wenn jetzt gleichzeitig nordische und Alpin-Ski-WM wäre und Biathlon, dann wäre es auch ähnlich, weil wir wirklich alle an anderen Orten sind und wir schauen in der Zeit dann zusammen mit den Langläufern oft mal das Alpinrennen an oder Biathlon, also was gerade läuft. Aber ja, direkt mitbekommen tun wir nicht viel.
Aber wenn wir damit beim nordischen Skisport sind und darunter fasse ich jetzt mal alles, wo entweder Sprung- und Langlaufski dabei sind, dann sind wir auch im Kuriositätenkabinett dieser Spiele bisher gelandet. Wo möchte ihr anfangen? Einem nach Hause geschickten slowenischen Finnland-Sprungtrainer, einem völlig verrückten Biathleten, möglichen Betrug im Langlauf, es gibt so viel. Womit fangen wir an?
Würde mir natürlich gerne mal von Vinzenz erklären lassen, was es mit dem neuesten Betrug der Norweger auf sich hat.
Immer wieder die Norweger.
Ich verstehe es nämlich nicht ganz. Ich habe das so verstanden. Die haben was Neues gehabt und haben der FIS Bescheid gesagt und die FIS hat versäumt, den anderen Bescheid zu geben. So habe ich verstanden. Weiß aber nicht, ob das richtig sein kann.
Also ich muss halt auch aufpassen, dass ich da wirklich komplett korrekt bin, aber es stimmt schon, wie du es gesagt hast. Also es ist so, beim Langlaufsprint zwischen den Heats, also es war ein Klassik-Sprint, da darf man natürlich nochmal nachwachsen oder halt die nachklistern, wie man das immer nennt. Und die Norweger haben angefragt, ob sie ihre Wachsmaschine da dazu verwenden dürfen, mit der man das einfach deutlich besser hinbekommt, viel gleichmäßiger. Bei der FIS haben sie es angefragt. Ist wohl generell jetzt nichts Außergewöhnliches, aber die FIS hat es ihnen zugesagt, hat aber keiner anderen Nation mitgeteilt, dass sie es den Norweger zugesagt haben. Also im Endeffekt ist da die FIS schuld, weil, also ich weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist, aber wenn die FIS das erlaubt, dann haben ja die Norweger im Endeffekt nichts falsch gemacht, ist so, wie ich jetzt sehe. Aber die FIS hat definitiv was falsch gemacht, indem sie es nicht den anderen erlaubt haben. Und so, ich weiß, ich weiß nicht, wie das überhaupt rauskommen ist. Das frage ich mich ja noch. Und wenn überhaupt, glaube ich, dass wenn, dann werden die Leute von der FIS ausgetauscht. Aber man kann jetzt, also ich jetzt als Neutraler, kann jetzt den Norwegern nichts vorwerfen. Ich weiß natürlich nicht, wie das abgelaufen ist, ob die da im letzten Moment das noch irgendwie angefragt haben und dann es wurde ja stattgegeben. Aber an sich kann man ihnen nichts vorwerfen, wenn sie einen Antrag stellen und der wird genehmigt, dann haben sie ja nichts falsch gemacht.
Die FIS hat auch die Schuld auf sich genommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Also die haben ja gesagt, sorry, hätte nicht passieren dürfen. Aber wenn das dann so ist, dann kann man nur sagen, ja, das stimmt, das hätte mal nicht passieren dürfen.
Genau das hat der Renndirektor Michael Lamplott hat gesagt. Ja, die haben mich gefragt. Ich habe gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Der einzige Fehler lag bei mir, das hat er gesagt. Und raus kam das wohl, weil es den anderen aufgefallen ist. Es gab unter anderem ein sehr, wie ich fand, erheiterndes Interview mit Markus Kramer im Fernsehen dann, sehr schnell, was mich immer freut, weil man den generell sehr selten sprechen hört. Der meinte, er hat es halt gesehen und da gab es ja noch die zweite Geschichte mit den Amerikanern, wo dann der finnische Cheftechniker hat Fotos gepostet, dass die da Flaschen rumstehen hatten und man darf da eigentlich neben Maschinen auch keine Flüssigkeiten beim Nachwachsen da haben. Und das ist aber wohl einfach nicht aufgefallen, hat die FIS danach auch gesagt, ja, hätten wir checken sollen. Die Amerikaner haben sich selber entschuldigt und gesagt, das sei nur zum Hände sauber machen, entweder Wasser oder irgendeine Form von Klebstoffentferner, ich weiß es nicht. Und es muss wohl recht kurzfristig gewesen sein bei den Norwegern und der Maschine. Per Nilsson hat zum Beispiel gegenüber der SVT gesagt, bei der Teambesprechung, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie viel vorher die ist, aber so viel vorher kann die nicht sein.
Am Vorabend ist normalerweise, also das Team Captains Meeting.
Genau, ja.
Das ist am Abend vorher
meistens. Und bei diesem Team Captains Meeting, laut Per Nilsson, Zitat, wurde ganz klar gesagt, welche Hilfsmittel man verwenden darf. Diese, in Anführungszeichen, Klisterrolle stand nicht auf der Liste. Also muss das ja quasi fast am selben Tag dann passiert sein. Ich stell's mir vor, so im Vorbeigehen, so die kommen so an mit so einem Bollerwagen und so einer Riesenmaschine. Ach so, ja, übrigens, wir haben unsere Maschine dabei. Ah ja, passt schon. Lieber durch. Aber man kann natürlich auch die Frage stellen, es ist ja immer noch Norwegen. Hätte es einen Unterschied gemacht, wenn sie diese Maschine nicht gehabt hätten?
Ja, also was ich so mit den Langläufern hier so gesprochen habe schon, vor allem halt auch bei den Frauen. Also, dass der Kläber gewinnt, das war jetzt schon abzusehen. Aber bei den Frauen war es schon, da hätte sich schon viel tun können, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber das ist jetzt sehr viel Konjunktiv und werden wir nicht mehr herausfinden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wirklich da jetzt mal Konsequenzen für die FIS da sind.
Schauen wir mal, ob es da noch eine Aufarbeitung gibt. Ansonsten, du warst bei der Staffel der Frauen, warst du, meintest du?
Ja.
Langlauf. Hast du den Sturz gesehen, live?
Ich habe einige Stürze gesehen, aber den Sturz habe ich auch live gesehen. Und ja, also ich habe ihn auf Leinwand gesehen, aber auch in live, also direkt. War schon ein bisschen weiter weg, aber das hat man von überall erkannt. Das ist ja nur noch alles geflogen. Der Schnee und der Ski und Das war schon übel. Ich habe noch wirklich kurz davor gesagt, also die Ebba Andersen, die hat eigentlich nur ein Problem, dass sie nicht so gut abfahren kann. Dann wirklich 10 Sekunden später hat sie, glaube ich, 2 oder 3 Mal gestürzt. Und dann bei dem letzten Sturz, da war es ja wirklich, es ist ja überschlagen und dann hat sie, ja genau, und dann ist ja, glaube ich, die Bindung kaputt gegangen und das war dann schon, also da leidet jeder Athlet mit, wenn man dann mit einem Ski und einem Ski in der Hand dann so stolpert, das war schon wirklich übel.
Und der Techniker ist dann auch noch gestürzt, der den Ski gebracht hat. Das war wirklich, da kam alles zusammen.
Das hätte heute auch bei Norwegen passieren müssen, dass sie nicht Gold gewinnen.
Ja, wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es je nachdem doch auch bei den Frauen gar nicht so spannend sein muss, je nach Format und wie Frieda Karlsson so drauf ist. Aber sonst, aus deutscher Sicht, natürlich sind alle nicht so ganz zufrieden. Kannst du mir denn erklären, ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber was ist denn eigentlich mit Friedrich Moch passiert dieses Jahr?
Das kann ich dir auch nicht erklären, aber der ist einfach völlig außer Form. Die ganze Saison schon. Also da geht wirklich gar nichts. Aber an was das liegt, weiß ich nicht. Das gibt es im Langlauf doch des Öfteren. Da ist einfach, die trainieren so viel und dann, ich glaube, wenn dann so ein großes Ereignis ansteht, dann vielleicht noch mehr und noch intensiver. Und ich weiß nicht, an was es bei ihm liegt, aber es ist ja schon ein Phänomen im Langlauf, dass es doch öfters mal Athleten gibt, die dann in einem Jahr, wo dann wirklich gar nichts geht. Mika Vermeulen ist ja ein ähnlicher Fall. Er sagt selber, er hat noch nie so gut und noch nie so professionell trainiert, aber gefühlt alles richtig gemacht, aber es ist einfach ein sehr, sehr harter Sport, wo einfach, wenn da 2-3% fehlen, dann ist man halt unter ferner Liefen.
Ja, ich habe nur irgendwo gelesen oder gehört, dass Peter Schlickenrieder gesagt hätte, sie haben es im Sommer übertrieben. Was auch immer genau das heißt. Also wie einfach, also ich verstehe so zu viel gemacht, sodass man sich irgendwie übertrainiert hat.
Ja, das ist ja immer die hohe Kunst auch im Skilanglauf. Alle sprechen immer von den Stunden, wie viel sie trainieren und wie viel kann man noch mehr trainieren. Aber irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo es dann kontraproduktiv wird und dann halt aber so richtig. Und da gibt's einige Beispiele dazu.
Aber was ja total interessant ist, ne? Weil die Laien denken ja eigentlich, okay, also einfach ein bisschen fleißiger sein, dann kann man auch so schnell rennen wie die Norweger. Aber so einfach ist es halt nicht.
Ja, und glaube ich, weil das auch da viel, ich glaube, wir haben sogar schon mal, also privat ein ähnliches Gespräch rund um Basketball geführt, also viel aus unterschiedlichen Sportarten zusammengeworfen wird, weil es gibt ja durchaus schon Sportarten, wo über viele Jahre einfach mehr Klotzen tatsächlich dir einfach auch erstmal was bringt. Da eben Beispiel Basketball, wo diese amerikanische Philosophie ist, okay, wir müssen auf jeden von diesen Jungs oder Mädels erstmal so viel Masse draufpacken, wie geht, und dann kümmern wir uns um den Rest quasi. Und dass solche, und vielleicht auch gerade auch aus dem, ich will jetzt gar nicht Breitensport sagen, sondern eher so Individualsport, so was die Leute selber so machen, weil man ja gar nie an dieses Niveau kommt und man als Laie vielleicht auch im Kopf hat, okay, man kann immer mehr machen und man sollte vielleicht auch eigentlich immer mehr machen aus dem, was man so als Privatpensum macht. Aber es gibt halt dann, Vinzi, das kannst du natürlich besser erklären, Sportarten und gerade im Leistungssport, da gilt es dann halt einfach nicht.
Ja, also das Phänomen Übertraining ist ja wirklich überhaupt nichts Neues. Und das ist halt ein Zustand, ich hatte das noch nie. Ist aber bei uns in der Sportart relativ schwierig zu erreichen, glaube ich. Weil wir dann doch nicht so viel Zeit haben, dass wir da komplett reinkommen können. Aber ich glaube, wir müssen mal einen Langläufer einladen, weil ich glaube, dieses Gefühl, das können einige Langläufer beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man drüber ist.
Das mal auszusprechen, oder? Es ist letztendlich ein Status. Dein Körper schafft es nicht mehr, sich zu erholen und dann auch sich durch weiteres Training zu verbessern, sondern man schadet seinem Körper im Grunde und seiner Leistungsfähigkeit mit jedem weiteren Training, was natürlich total gemein ist, weil man ja wahrscheinlich das Gefühl hat, okay, ich komme nicht auf mein Level, ich muss eher mehr tun und eigentlich müsste man erstmal eine Pause einlegen, oder? So im Grunde kann man das erklären, oder?
Ja, ich glaube, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es beim Friedrich Moch genau war. Also und an was es liegt. Kann ich ihn mal fragen, aber da warte ich, glaube ich, noch ein bisschen.
Aber im Langlaufen ist ja auch noch nicht zu Ende. Das Beste aller Rennen natürlich, die 50 Kilometer klassisch sind der Abschluss, wie bei so ziemlich jedem großen Ereignis. Und es gibt ja auch noch den Teamsprint, in dem es analog zur nordischen Kombination auch eine Oberstdorfer Mannschaft geben wird. Und das ist dann vielleicht doch auch noch die Brücke, das, was getan werden kann für den Oberstdorfer Medaillenspiegel. Wir kommen zum Skispringen. Nico, ich habe vorhin schon gesagt, du bist auch großer Fan. Wie hast du denn aus der Distanz 6 Stunden Busreise entfernt oder wie viel auch immer die Wettbewerbe bisher verfolgt?
Ja, wir haben ja zum Glück, wie gesagt, den freien Kollegen vor Ort. Das war die... Ihr habt noch nicht über Philipp Raimunds Gold gesprochen, ne?
Nee, tatsächlich nicht.
Das war so ein Moment, ich meine auch dadurch, dass das abends ist, wo ich auch aus Deutschland gehört habe, dass das sowas ist, was einfach so Talk of the Town ist. Darüber haben am Abend und am nächsten Tag alle gesprochen. Das haben sehr viele Menschen mitbekommen und sehr viele Menschen waren emotional gerührt. Ich habe die Live-Übertragung nicht gesehen. Ich glaube, auch in der ARD waren sehr viele Menschen emotional gerührt, habe ich gehört. Aber das ist einfach wohl bei den Menschen angekommen, dass das jetzt einfach eine Riesenleistung für diesen Sportler ist. Auch vielleicht eine überraschende Leistung. Und ich finde sowas immer schön, wenn man sowas bei Olympia hat. Manchmal gibt's das, kann man gar nicht vorher prognostizieren, aber manchmal gibt's das dann, wo einfach jeder kennt jetzt, glaube ich, Philipp Raimund in Deutschland.
Ja, sowas gibt's im Skispringen aber dann relativ oft, weil es wird natürlich im Skispringen ja eigentlich fast nie auf Normalschanzen gesprungen im Weltcup. Und bei den Großereignissen dann schon. Und jetzt war es ja so, dass nach dem ersten Durchgang die Top 5 haben alle noch keinen einzigen Weltcup-Sieg gehabt auf der Normalschanze. Also da weiß man schon, dass es was Außergewöhnliches war. Oder der komplette Wettkampf wieder.
Absolut. Die anderen, Kaspar Tomasiak zum Beispiel, den kannte ich jetzt ehrlicherweise vorher zum Beispiel gar nicht. Er ist 2 Medaillen schon da ersprungen. Aber das ist natürlich eh immer interessant, wo ich mich schon auch gedacht habe, bei all diesen, sie kürzen den nordischen Skisport so zusammen, ob das nicht eher was gewesen wäre, dass man sagt, okay, gut, vielleicht lassen wir bei den Männern die Normalschanze weg, weil das machen die sonst auch nie.
Ich glaube, es wird schon auch jetzt diskutiert, was in Frankreich dann passiert, ob 2 Schanzen gebaut werden müssen oder nicht. Weil das wäre ja, also wäre das einfachste, um was einzusparen.
Die sagen ja, die wollen euch haben, weil nur für die Spezialspringer die Schanzen bauen lohnt sich nicht.
Das stimmt.
Also da habt ihr einen Fürsprecher.
Ja, die Stimmung hat sich ja jetzt gedreht, seitdem der Johann Elias uns versichert, dass wir dabei sind. Und die Frauen auch.
Ihr müsst halt jetzt alle herspringen.
Genau.
Aber wir waren eigentlich noch beim Skispringen und Philipp Raimund ist natürlich wirklich eine außergewöhnliche Leistung, eine deutsche Goldmedaille, mit der, glaube ich, wirklich niemand gerechnet hat. Und ich fand es schon interessant zu sehen, das hat Sven Hannawald in der ARD auch gut eingefangen, der war anders drauf als sonst irgendwie. Das ist sonst einer, der wirklich sehr viel rauslässt die ganze Zeit und rund um diesen Wettkampf war der total ruhig, was man so gesehen hat. Kann natürlich sein, dass er irgendwo im Aufwärmraum noch die Wand geboxt hat, weiß ich nicht, aber der schien so fokussiert wie noch nie. Gibt's diesen Punkt, Finzi, an dem man irgendwann checkt von, okay, dieses funny game, was ich jetzt seit meiner Kindheit hier mache und irgendwie gut bin und immer weitermache, ich muss jetzt gedanklich umstellen auf so einen Erwachsenenmodus quasi. Gibt's so einen Punkt?
Ich glaube nicht. Aber bei ihm hat man es schon wirklich gesehen, weil, also, Skispringen ist ja ein Sport, wo man nicht Mann gegen Mann antritt. Also, das ist ja eigentlich ein Vorteil. Man muss ja, es ist, man kann, wenn man mental, also gut drauf ist, dann kann man das ja eigentlich komplett ausblenden, was die anderen machen, weil es spielt ja eigentlich 0,0 Rolle. Weil man muss einfach den besten Sprung machen, den man macht, und dann das Ergebnis machen ja die anderen im Endeffekt. Und das hat er an dem Tag einfach sehr gut hinbekommen. Das hat man nach dem ersten Sprung schon gesehen. Er hat relativ wenig da Emotionen gezeigt, was er sonst flippt, er immer völlig aus. Und ja, das hat er, ich bin ja, was da Sven Hannawald dann gesagt hat, ja, er bleibt bei sich. Und das hat er wirklich, wirklich gemacht.
Dafür hat man endlich mal gesehen, dass Stefan Horngacher ein Mensch mit Gefühlen ist.
Das stimmt, ja. Ja. Da gab es vor einer Weile so ein gutes Video, ich weiß nicht mehr, bei welchem Weltcup das war, aber da war er mic'd up, also mikrofoniert den ganzen Wettkampf über, und dann gab es so Zusammenschnitt auf Social Media und es war nur so, ja, super, gewonnen, danke.
Okay. Ja, genau. Ja, bei ihm sieht man es immer ganz selten. Es war auch, selbst so die letzten Jahre, wo es enorm gut waren, hat er immer gesagt, ja, die Jungs sind brav gesprungen und war ordentlicher erster Durchgang oder so, wenn sie auf so ungefähr 1, 2, 3 waren.
Ja, ich habe so den Eindruck gehabt, es war für ihn jetzt schon sehr wichtig. Ne? 2019, glaube ich, angefangen, also auf jeden Fall nach Andreas Wellingers Olympiasieg. Ich glaube, jetzt so ein großer Sieg, Vierschanzentournee, zwar nicht geklappt, aber jetzt mal Olympiasieg. Ich glaube, das war wichtig für ihn. Hat man auf jeden Fall angesehen.
Ja, das macht aus so einer katastrophalen Saison gleich eine gelungene Saison. Jetzt spricht niemand mehr drüber, dass zum Teil, wie war es in Zakopane, bester Deutscher? Oder da waren ja nur 3 Deutsche am Start überhaupt. Also über sowas wird jetzt nicht mehr gesprochen. Und er hat jetzt in seinem letzten Jahr auf jeden Fall nochmal einen Erfolg gehabt. Und das kann ihm keiner mehr nehmen. Die Saison wird als gute Saison in seiner Vita stehen. Deswegen, glaube ich, fällt da natürlich nochmal mehr Druck ab, wie wenn sie jetzt eh schon irgendwas gewonnen hätten davor.
Glaubst du eigentlich, der hört auf oder hat er schon irgendwo einen anderen Job?
Ich glaube, er hört auf.
Okay.
Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat auf jeden Fall Möglichkeiten, was er tun kann. Auch abseits vom Trainerdasein.
Aber ich meine, im Trainerdasein, und damit kommen wir zu einer der weiteren kuriosen Geschichten, gäbe es eine traditionsreiche Skisprungnation, die könnte sehr bald dringend einen Nationaltrainer brauchen. Die Finnen. Finzi, jetzt weiß ich nicht, wie weit die Slowenen weg von dir wohnen, aber hast du das mitbekommen?
Ich habe es auch nur gelesen und wir waren alle verwundert, dass es in Finnland eine Situation gibt, in der jemand zu viel trinkt. Wenn es ein Land gibt, wo Alkoholexzesse kein Problem sind, dann ist es definitiv Finnland.
Der hat das Pfund Butter vergessen, was man normalerweise davor essen soll.
Also kurz zur Erklärung. Der noch Nationaltrainer der finnischen Skisprungmänner, ein Slowene mit dem Namen Igor Medved, wurde nach Hause geschickt vor ein paar Tagen aus Predazzo, weil er wohl nach dem Mixed-Wettbewerb auf der Feier seiner Landsleute, also der Slowenen, war und sich da ziemlich betrunken haben muss und dann auffällig geworden sei. Und dann gibt es unterschiedliche Quellen, die unterschiedliches erzählen, unter anderem er habe Polizisten angegangen etc. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie sehr man welchem Boulevardmedium trauen kann, dass es diesen Vorfall mit Alkohol gab, hat aber auf jeden Fall auch der Verband bestätigt, den nach Hause geschickt und gesagt, da steht jetzt ein Gespräch ins Haus, sobald die Spiele vorbei sind. Schon kurios, weil, weiß nicht, ist noch nicht so lange her, da sind finnische Athleten durch solche Aktionen irgendwie zu Ikonen geworden. Aber vielleicht sind sie nationalistisch drauf. Wenn er Finne gewesen wäre, hätten sie es ihm vielleicht durchgehen lassen.
Kann sein.
Aber alles in allem schon eine, also an sich, jetzt mal Spaß beiseite, Seite ist schon eine krasse Nummer. Also das irgendwie, es ist das größte Sportevent und dann musst du deinen Nationaltrainer nach Hause schicken, weil er sich so abgeschossen hat. Passiert jetzt auch nicht so oft.
Kenne ich auch noch nicht. Weiß man doch auch. Kennt jeder. Auf der Weihnachtsfeier nicht der Besoffenste sein. Immer wichtig.
Ja. Ich hoffe nur für ihn, dass egal was passiert, er die Olympia-Einkleidung der Finnen behalten darf. Die haben nämlich diese fantastischen Pailletten Caps. Ich hoffe, die darf er behalten.
Die Daunen-Caps.
Ich weiß nicht, ob die haben vorne so glitzernde Pailletten drauf. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Sieht nach irgendwie so Roberto Gaisini-Merch aus oder so.
Sie haben auch in ihrem, sie wohnen auch nicht im olympischen Dorf hier, haben auch in ihrer Unterkunft drei verschiedene Saunen aus Finnland im Garten geliefert bekommen.
Nice.
Wie viel Klischees noch?
Finnen sind schon wirklich sehr, ja, da sind schon sehr klischeehaft. Aber.
Und reden tun sie auch nichts, oder?
Wenig.
Das ist das nächste Klischee.
Dafür sind sie gut. Da kommen wir vielleicht nochmal kurz zu deinem Rennen. Eero Hirvonen, Laufbestzeit, habe ich nicht kommen sehen. Das war crazy.
Hat niemand kommen sehen.
Bronze am Ende.
Wirklich niemand. Aber für ihn haben sich alle gefreut. Also diese Medaille ist, er hat eine extrem harte Zeit hinter sich. Also sehr, sehr, ja, also wirklich sehr harte Jahre hinter sich. Und ja, das war schon, da haben sich alle für ihn mitgefreut und war auch brutal. Also er war, ja, es war, wir haben schon so scherzhaft gesagt, die Schanze hat man für ihn bauen müssen. Auf der Schanze war so ein bisschen das Problem, dass viele Springer zu früh am Schanzentisch waren, vom Timing her, also zu früh abgesprungen. Und der Eero Hirvonen ist bekannt dafür, dass er immer viel zu spät abspringt. Und jetzt hat er mal eine Schanze gehabt, wo er mal den Tisch getroffen hat. Und dann, ja, sie haben super Material gehabt und die Finnen bei uns, Ilka und er, lieben es, wenn so tiefe Bedingungen sind. Oder ich glaube, lieben tut es niemand, aber sie kommen damit gut klar. Und dann, ja, war unglaublich, wie er gelaufen ist. Er hat ja sogar zwischenzeitlich auch mal das Rennen angeführt. Also es war schon echt richtig krass und hat mich gefreut. Und er ist so ein sehr, sehr ruhiger Typ und mag eigentlich die Aufmerksamkeit gar nicht. Und das war die erste finnische Medaille überhaupt bei den Spielen. Und er hat ja dann auch direkt einen Anruf gekriegt von seinem Präsidenten.
Was hat Manninen nie eine Olympiamedaille gewonnen?
Doch, aber diese Spiele. Die erste finnische Medaille in der Kombination seit 2006. Aber diese Spiele hat Finnland davor noch keine Medaille gehabt. Er war der Erste. Und deswegen in Finnland ist ja nordische Kombination doch schon sehr in den Medien. Und die Medien sind über ihn hergefallen. Und das taugt ihm eigentlich so überhaupt nicht, hat er gesagt. Und ja, ihn hat er auch gleich der Stupp hat ihn gleich angerufen und er war halt in einer völlig anderen Welt und er hat bloß gesagt, er hofft, dass jetzt Finnland noch viele Medaillen holt, sonst wird es ein Frühling, so wie er sich nicht vorgestellt hat.
Die Skandinavier sind da schon eigen.
Aber es ist auch bei uns in der Sportart so krass, weil in Finnland sind sie völlig durchdreht wegen seiner Bronzemedaille und in Norwegen, Jens Lukas Oftebro, es wird so akzeptiert. Ja. Er hat Gold gewonnen. Gut. Jetzt nichts Außergewöhnliches.
Weiter geht's.
Und in Finnland die Bronzemedaille wird umjubelt. Und ja. Schon komisch, wie das bei uns in der Sportart so ist, die Wahrnehmung. Vor allem in Norwegen. In Norwegen wird Langlaufen, Biathlon oder Langlaufen hauptsächlich gefeiert und nordische Kombination irgendwie, obwohl sie ja so eine krass gute Nation sind. Ja, das sind sie irgendwie nicht so Fans davon.
Ja, das ist echt komisch, weil Skispringen ja eigentlich doch auch. Also irgendwie.
Skispringen gar nicht mehr. Skispringen kommt ja nicht mal mehr im Fernsehen.
Schwierig these days, aber historisch ja eigentlich schon. Also man hat ja auch nicht ohne Grund da mitunter den Monsterbacken hingestellt und so. Da gab es ja schon. Gibt es ja eigentlich schon auch eine Begeisterung. Aber.
Das schon, aber Zuschauer sind da seit Jahren keine mehr vor Ort. Seitdem sie das Alkoholverbot eingeführt haben an den Schanzen in Norwegen, sind auch keine Polen mehr da.
Ja, gut, dann kommt niemand zu deinem Spring. Wenn die Polen nicht kommen dürfen oder kommen wollen, dann hast du ein Problem mit deiner Skisprungveranstaltung. Zum Skispringen kann ich noch sagen, was ich mich sehr gefreut hat, und das sind. Das sind auch keine Leute, die irgendwie eigentlich aus Österreich kommen und Nation gewechselt haben. Die Kasachen hatten auf der Großschanze zwei Leute im zweiten Durchgang. Einen in den Top 10 und am Ende, wo ist er denn gelandet? Ilya Misernich. Sogar auf Platz 8.
Ja, der war extrem stark. Aber es sind auch wirklich beide Schanzen sehr speziell. Also die Großschanze ist ja auch die einzige Schanze im kompletten Weltcup-Zirkus oder halt generell, die einen Neigungswinkel von 12 Grad hat am Tisch. Gibt es sonst kein zweites Mal. Und
wo ist man sonst eher?
11 Grad, 11 bis 11,5. Und man merkt das auch, man hat es, also ihr seid ja Spezialisten, man hat sogar, man sieht es im Fernsehen, dass da wie so ein Knick ist vorm Schanzentisch. Da schüttelt es viele Springer so ein bisschen durch und den nimmt man auch richtig wahr. Das sieht so ein bisschen, also es wirkt so, als wäre das genau der Punkt, an dem sie den Tisch ein bisschen abgesenkt hätten.
Haben sie sich verbaut oder haben sie das absichtlich so gemacht?
Nachträglich.
Mhm.
Also im Sommer hatte sie ja noch 11,5 Grad. Mhm. Und jetzt hat sie eben 12. Und auf der kleinen Schanze gefühlt kein Knick, aber auf der großen ist so ein leichter Knick, an dem viele, ja, Springer so ein bisschen die Position in der Hocke verlieren. Deswegen ist auch so das Feld ganz durchgewürfelt.
Ja, das war ja die Reaktion auf diese Knieverletzungen im Sommer und diese Kritik, dass die da so reinfallen, haben die im September, Oktober oder so jeweils nochmal ein halbes Grad, wie sagt man das, rausgenommen, quasi.
Die Neigung, ja.
Hat dann nicht die eine jetzt sogar 12,5? War das nicht die eine von... Nee, die eine von 11 auf 11,5, die andere von 11,5 auf 12, irgendwie sowas.
Genau, ja.
Wenn man jetzt guckt, ihr habt ja auch schon trainiert auf der großen. Im ersten Training scheinst du aber mit dieser speziellen Situation auch ganz gut klargekommen zu sein eigentlich.
Ja, eigentlich bin ich relativ gut klargekommen. Im ersten Training besser. Zum zweiten habe ich ein bisschen Probleme gehabt, aber es war auch extrem windig. Und ja, also ich habe jetzt mit dem Knick irgendwie nicht so Probleme. Also ich spüre ihn schon auch, aber bis jetzt habe ich eigentlich den Absprung ganz gut erwischt immer. Ja, aber ich bin mit der kleinen Schanze eigentlich auch ganz gut klarkommen. Also bei uns sind generell nicht so viele Überraschungen wie bei den Springern zu sehen. Bei uns sind ja auch die guten Springer jetzt auch gut auf der Schanze. Also ist jetzt nicht so wie bei den Springern wie ein Stefan Kraft, der heute extra noch als einziger Österreicher dieses Training, das freie Training nach diesem Wettbewerb nimmt eigentlich niemand mehr in Anspruch. Aber der Stefan Kraft hat gesagt, er will sich nicht von der Schanze so verabschieden. Er will noch einmal den K-Punkt erreichen. Deswegen hat er heute das Training nochmal gemacht und hat es auch geschafft. Aber das sagt schon einiges, wenn so ein Springer da überhaupt nicht zurechtkommt.
Ja, und aber halt doch auch über ihn, dass es gibt ja eigentlich keinen größeren, noch aktiven gerade, bei dem dann eh auch schon klar ist, okay, gut, das hat halt nicht funktioniert mit diesen Spielen, dann trotzdem nochmal quasi da durchziehen zu müssen, aus Zwang ja fast schon.
Also ich wäre nicht mehr auf Chance gegangen an seiner Stelle.
Ja, das denke ich mir.
Das ist die Mamba-Mentality, wie von Kobe Bryant. Der ist doch auch immer in die Halle gegangen, wenn er einen schlechten Abend hatte. Und hat nochmal geworfen.
Was wir gar nie aufgelöst haben übrigens, weil du uns, Finzi, also der Coco und mir jetzt in dem Fall erst nach der Aufzeichnung erzählt hattest, als das war. Du hast ja zwischendurch nochmal mit Hermann Weinbuch trainiert, als es dringend Bedarf gab nach deiner Verletzung. Was hat der dir mitgegeben, außer Hocke?
Nee, gar nichts. Er war eigentlich vom ersten Sprung weg, war er begeistert von mir, wie ich gesprungen bin, dass ich die Verletzungspause hatte. Er hat mir eigentlich dann nur mitgegeben, dass ich auf jeden Fall zum Weltcup fahren kann mit dem Niveau.
Das ist doch gut.
Und dann bin ich ja am nächsten Wochenende gestartet.
Da würde sich jetzt sicher auch freuen, dass du da gut springst. Und nachdem das erste Rennen ja auf der Strecke dann nichts war bei dir, spielt das noch irgendeine Rolle, bevor du da jetzt wieder auf diese Wasserrutsche musst, oder?
Eigentlich nicht. Also ich denke, mir geht es auf jeden Fall schon deutlich besser. Also ich war so ein bisschen, habe ich mich nicht hundertprozentig gefühlt. Jetzt fühlt sich's eigentlich, oder ja, weiß man nie. An dem Tag und am Tag davor habe ich mich auf jeden Fall nicht so gut gefühlt und jetzt fühle ich mich eigentlich wieder besser und ich denke, die Strecke wird zu 100% nicht mehr so sein, wie sie da war. Deswegen glaube ich, da wird es auf jeden Fall wieder besser laufen. Aber sehen werden wir es erst am Dienstag.
Und am Donnerstag dann noch der Teamsprint. Übrigens, Nico, falls du überlegst, da noch hinzufahren, am Donnerstag wäre ich auch da.
Habe ich mir gemerkt. Sehr könnt ihr gut. Einen kleinen Umweg, könnt ihr mich zurückbringen? Vielleicht mit eurem Bus?
Ich weiß nicht, ich bin da Teil eines Reisebusses. Ich weiß nicht, ob der... noch mal gucken. Aber jetzt haben wir natürlich, jetzt ist die Coco nicht da, quasi gar nicht über Biathlon gesprochen.
Das holen wir nach.
Es schließt sich aber noch die das holen wir nach. Bei Biathlon kann man aber noch sagen, abseits von dieser absurden Lagreitkiste, es schließt sich ein Kreis mit dieser nachgeholten Siegerehrung für die richtigen Medaillengewinner 2014. Die deutsche Staffel hat nachträglich Gold bekommen. Österreich Silber, doch, oder? Und Norwegen Bronze. Auf jeden Fall vollkommen Ehre. Da steht da irgendwie dann Björn Dahlen mit Lesser in der aktuellen Olympia-Einkleidung auf dem Podest.
Silber, ja.
Und das wollte ich noch sagen, abschließend rund um diese ganze Debatte um die Einkleidung. Ich glaube, die da jetzt nachträglich ihre Medaille bekommen haben, besonders die Deutschen, sind, glaube ich, ganz froh, dass sie die recht neutrale Einkleidung von diesem Jahr und nicht den Papagei von 2014 nochmal bekommen haben für diesen Termin.
Also, ups, ist beim Wasserschaden kaputt gegangen im Keller. Da haben wir leider nicht mehr die schöne Klamotte.
Ja, haben wir leider. Die Motten. Ah. Nee, das zu Bierland. Aber jetzt, Nico, was ist dein Programm jetzt noch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das muss ich quasi jeden Tag neu entscheiden. Man hat ja, wenn man quasi alleine in einem Ort ist, immer die Sache, dass man sich entscheiden muss, wo gehe ich jetzt hin, oder wenn ich mal sage, ich möchte zum Biathlon fahren oder zur nordischen Kombination fahren, an welchem Tag mache ich das dann? Also gerade mit Biathlon sitzt man so da, ja, jetzt heute wäre eine gute Gelegenheit gewesen, habe ich mir gedacht, ja, hat mal zwei Verfolgungsrennen, aber dann hätte ich nicht zum Riesenslalom gehen können. So sitze ich jeden Abend da und denke mir, was mache ich morgen?
Aber wie weit kannst du dir das selber aussuchen und wie viel stellt die Redaktion quasi bei dir?
Ja, ich schlag's vor, was ich mache, und die sagen dann, ob es passt. Und manchmal geben sie mir schon auch einen Auftrag mit. So sagen, das wollen wir jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt zu Federica Brignone nicht zu gehen, wäre eine schlechte Idee gewesen. Das ist ein Wunsch von ganz oben. Vom Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo habe ich schon vernommen. Das hätte er schon gerne, schon nach dem Super-G einen Text gehabt. Da war aber noch Vladislav Heraskevich die große Story.
Verständlich als Italiener. Muss ich an der Stelle übrigens noch sagen, Giovanni Di Lorenzo hat für mich die beste Leistung bei der Eröffnungszeremonie erbracht. Also eine fürchterliche Veranstaltung und alles war ganz komisch, aber der Kommentar von Tom Bartels und Giovanni Di Lorenzo war gut. Besonders er war erstaunlich gut, gerade weil wir es ja auch schon davon hatten, also bist du bei der Zeit, ein Medium, was noch dazu aus Norddeutschland kommt quasi und also ich sag mal, das ist kein, ihr seid jetzt nicht bei jedem Skiweltcup und bei jeder Eisbahn. Also zweierlei daran. Zum einen, ich fand, er hat sich erstaunlich gut ausgekannt im Wintersport, er scheint sich ja sehr gut vorbereitet zu haben. Zum einen und zum anderen, ist es für dich stressig, sich da umzustellen, wenn sonst so all diese Wintersportarten eigentlich keine Rolle spielen in deinem Redaktionsalltag und dann heißt, jetzt ist Olympia. Los!
Ja, es ist zweischneidig. Ist schon stressig, weil man natürlich merkt, okay, ich beschäftige mich einfach beruflich nicht so viel damit, wie man dann in dem Moment, wenn man einen Text schreiben muss, vielleicht gerne hätte. Ne? Man merkt einfach, man hat Rückstand gegenüber anderen. So ehrlich muss man sein, die jedes Wochenende an der Skipiste stehen. Andererseits hat es auch was Schönes, weil man ja auch unserem Publikum das nicht so viel davon bekommt. So, man hat diesen Olympia-Effekt, so, okay, hier, wir stellen euch mal was vor, was ihr sonst nicht konsumiert, nicht lest, nicht guckt. Und man kann quasi mit den Augen des Olympiaguckers rangehen, so ein bisschen. Das ist auch schön, aber es ist schon herausfordernd, würde ich sagen. Deswegen versuche auch mal vor Olympia dann irgendwie schon möglichst viele Leute auch mal zu sprechen, mit denen ich sonst vielleicht nicht so viel rede, und halt viel zu gucken, um mich möglichst gut vorzubereiten. Und natürlich She Happens zu hören.
Haha. Richtige Antwort. Aber gibt es...
Wir liefern jetzt auch wieder mehr.
Hoffentlich, Herr Geiger.
Nachdem ich ein bisschen faul war jetzt in letzter Zeit.
Gibt es Sportarten, die du, wie es bei uns zum Beispiel in unserer Anfangszeit, als noch nicht so ganz klar war, was machen wir jetzt hier eigentlich alles? Und dann haben uns lauter Leute gefragt, ja, macht ihr jetzt auch Rodeln und so? Und dann haben wir knallhart gesagt, nein, Eiskanal interessiert uns einfach nicht, machen wir nicht. Gibt es Sportarten, die du ablehnst oder ablehnen kannst?
Nee, ich habe bisher nichts abgelehnt. Ich habe allerdings den Redaktionswunsch, über Curling möglichst nerdig zu berichten. Das wird schwierig, sage ich mal.
Aber lustig auch, dass das bei Curling, so, also bei anderen Sportarten passiert es jetzt nicht, oder? Es sagt jetzt keiner, berichtet möglichst nerdig über Skispringen oder so.
Tatsächlich ein großer Wunsch von uns, dass uns mal ein Skispringer Skispringen erklärt. oder quasi Severin Freunds Aussagen im ZDF erklärt, was die bedeuten. So, das ist ein großer Wunsch. Oder jetzt so...
Das kann ich machen.
Ja.
Ich melde mich freiwillig.
Sag ich ein. Gehe ich mit in die Redaktion mit dieser Zusage. Ja, so Ilja Malinin zum Beispiel. Da haben wir uns schon gedacht, okay, das will man, also dem Eisläufer, das will man genau erklärt bekommen, was macht der da? So, da, ich finde, dann lohnt sich der sehr nerdige Blick. Aber ich glaube, dafür gibt es auch ein Publikum.
Ja, und man kann ja doch immer wieder coole, so Rabbit Hole oder so lustige Geschichten außenrum machen. Zum Beispiel der Standard hat irgendwie die große Geschichte darüber gemacht mit Theresa Stadlober und Mika Vermeulen, warum sie jetzt so absurd viel Ski mitnehmen, quasi auch für Leute, die sich sonst nicht mit Langlauf beschäftigen, weil irgendwie jeder dieser Langlauf, ich weiß nicht, wie viel Paar Ski hast du dabei, Tutti?
Keine Ahnung, für 15 Paar oder so. Ich habe ja schon 10 Paar Sprungski dabei.
Weil die meinten so zwischen 70 und 100.
Da könnte ich jetzt auch eine Weile erklären drüber, was ich da für verschiedene Bauweisen habe und was es da aktuell für Trends gibt und für Vorschriften. Für über Skisprungvorschriften kann man stundenlang reden und es kapiert keiner irgendwas, wo nicht wirklich ganz, ganz tief drin ist.
Ja, da müssen wir selbstkritisch sagen, es gibt auch so ein paar Sachen, die haben wir immer so ausgeklammert. Da haben wir gesagt, das ist zu kompliziert und dann haben wir es nie erklärt. Genauso wie FIS-Punkte bei den Alpinen. Da sagen wir immer einfach nur, das ist jetzt zu kompliziert.
Aber FIS-Punkte haben wir doch mal vom Sebi erklären lassen. Dieses Jahr habe ich schon relativ viel über Anzüge auch schon erklärt.
Das stimmt, ja.
So, ich muss jetzt bloß los. Ich habe jetzt noch, muss mir noch meine Beine, meine Oberschenkel frisch machen lassen, dass ich auch morgen wieder den Schanzentisch treffe.
Na dann, Achtung vor dem Knick und schon mal viel Erfolg am Dienstag.
Ja, viel Erfolg.
Danke. Danke, dass du dabei warst. War cool. Und bis dann, wenn ich mal vorbeikomme zum...
Ja, sehr, sehr gerne.
Und wir schauen uns zusammen ein Skispringen an.
Die Zusage halte ich fest.
Mit Übersetzung. Ciao.
Ciao.
Ciao.